Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Aus dem Häuschen heißt unsere Reihe und wir haben euch gebeten, schickt uns Videolinks, Video, sondern nur den Link, mit Videos, die das irgendwie für euch ausdrücken, aus dem Häuschen sein. Wir brauchen noch mehr. Mailt sie an meinvornamen.meinnachnamen, christoph.schmitter@citychurch.de. Dann zeigen wir sie hier. Die Reihe ist lang, neun. Wir wollen jedes Mal einen einbauen. Dieser hier heute kommt von Daniel und ihr werdet gleich in diesem Clip einen sehr begeisterten Menschen sehen. Am Anfang des Clips, vor allem wenn ihr nicht wisst, wer dieser Mensch ist, werdet ihr denken, dieser Typ ist irre. In der Mitte des Clips werdet ihr, wenn ihr gut aufpasst, merken, dass man ihn wegen seiner Art, seiner Auftritte auch Monkey Boy nennt. Und am Ende werdet ihr mit einem Ausschnitt aus seinem Abschied als CEO seiner Firma sehen, 2014. Und wer der Typ ist und wie seine Firma, das bemerkt ihr jetzt. Ich habe gedacht, was ich nicht machen würde, wäre ihn abklatschen da zum Schluss, wenn er da reinhaut. Also, wenn das nicht Begeisterung ist. Steve Ballmer ist Sohn eines schweizerischen Einwanderers. Das erklärt schon mal sein Temperament. Ansonsten ist er tatsächlich offensichtlich begeistert von seiner Firma. Er hat Bill Gates während dem Studium kennengelernt. 1980 wurde er der erste Manager von Microsoft und 2000 bis 2014 war er CEO dieser Firma, also Nachfolger von Bill Gates. Man kann das jetzt finden, wie man will, aber ich glaube, er ist tatsächlich begeistert von seiner Firma. Mit Haut und Haar und Achselschweiß und einer lauten Stimme und einer gebrochenen Stimme. Ich nehme ihm das ab. Und ja, irgendwie ist so Begeisterung auch ansteckend. Wie ist dein Chef so? Ihr alle kennt den Unterschied zwischen begeistert oder begeistert sein und gelangweilt sein. Es ist der Unterschied zwischen total Bock auf etwas haben und total Bock auf etwas ganz anderes haben gerade. Es ist der Unterschied zwischen an etwas glauben, und ich meine das jetzt nicht nur im religiösen Sinn, sondern überhaupt von etwas überzeugt sein und so ziemlich an der Sache zweifeln eigentlich. Es ist der Unterschied zwischen voll mit Herzblut dabei sein und innerlich kurz vor der Kündigung stehen. Der Unterschied zwischen begeistert sein und gelangweilt sein, oder schlimmer noch als gelangweilt, ist ja missmutig der Sache gegenübersteht. Dieser Unterschied ist ein immenser. Das Leben fühlt sich völlig anders an, wenn du begeistert bist oder eben nicht. Ich habe gelesen, Begeisterung macht sogar sympathischer. Begeisterte Menschen sind sympathischer. Der Typ ist mir irgendwie sympathisch. Manchmal nerven die Begeisterten aus, das weiß ich schon. Aber selbst dann, wenn sie ein bisschen nerven, wenn du in einem Team bist, wo alle so ein bisschen so runtergezogen sind und einer strahlt Begeisterung aus, das ist wie wenn einer das Fenster aufmacht und frische Luft reinlässt. Dieser begeisterte Mensch, der dabei sitzt. Begeisterung steckt an, Begeisterung weckt Zuversicht, Begeisterung kann Probleme in Chancen verwandeln, Begeisterung kann mitreißend sein. Wenn du etwas begeistert tust, lernst du schneller. Das, was du da tust, lernst du schneller, wenn du es mit Begeisterung tust. Hat wieder mit unserem Gehirn zu tun. Also Begeisterung, gut. Begeisterung, gut. Deshalb gibt es im Netz nicht wenige Motivationsratgeber, die dir beibringen wollen, dass Begeisterung so wichtig ist und wie du das jetzt einüben kannst. Und begeistert aufstehen. Also wie man sich selbst begeistert. Ich habe mir ein paar dieser Dinge angeschaut, dann wurde mir komisch. Es sind auch ein paar echt lächerliche dabei. Und ich habe mich dann gefragt, ob das eigentlich geht, dass man sich selbst begeistert. Ich weiß schon, dass wir das so sagen, ich begeistere mich für etwas, aber ich habe mich gefragt, ist das eigentlich richtig? Kann man das eigentlich? Also wenn du nicht begeistert bist im Moment, ja, wenn dich dein Studium langweilt oder deine Arbeit oder dein Freund oder deine Wohnung oder du selbst, wenn du im Moment nicht begeistert bist, kannst du dich selbst dafür begeistern? Es gibt da Tipps, die dir dabei helfen, ja? Ich habe trotzdem gedacht, nein, eigentlich kann man das nicht. Also wenn Begeisterung echt ist, dann kann man sich eigentlich nicht selbst künstlich für etwas begeistern. Sondern eigentlich wird man immer von etwas begeistert. Also mal angenommen, ich habe hier so eine kleine Grafik, das hier in der Mitte bist du, dann braucht es da etwas, dieses Etwas ist jetzt einfach mal die Sonne, irgendein Symbol, was für etwas steht, das dich begeistert. Ich glaube, da muss etwas außerhalb von dir sein, das dich begeistert. Eine Firma oder eben ein Mensch oder eine Aufgabe oder was immer. Etwas, das dir unter die Haut geht. Etwas, das dich ergreift. Das dich ergreift. Etwas, von dem du ergriffen wirst. Also in dem du passiv bist. So, das steckt auch ein bisschen schon in dem Wort Begeisterung. Man wird von etwas begeistert. Da wird jemand von einem Geist, Spirit oder wie auch immer, sozusagen beseelt, belebt. Und das hebt ihn aus dem Stuhl. Das griechische Wort für Begeisterung, es wird nicht so geschrieben, auch im Griechischen nicht, aber ich habe es jetzt trotzdem mal so, dass man es sehen kann, Enthusiasmus. Ja, Enthusiasmus kommt von en in und teu Gott, Theos, Gott. Also der Enthusiast ist einer, der von Gott erfüllt wird. Ursprünglich war das die Bedeutung dieses Wortes, also sagen wir in der Antike. Da war ein Enthusiast einer, der von Gott ergriffen war. Das hatte sogar einen eher negativen Touch, der von Gott Besessene. So. Aber auf jeden Fall hat es einen religiösen Klang, Enthusiasmus. Sozusagen, man könnte sagen, Inspiration durch göttliche Eingebung. Heute ist Enthusiasmus und Begeisterung nichts Religiöses mehr und auch nicht mehr so negativ beeinflusst oder behaftet, außer dann in der Übertreibung, dann nennen wir das Fanatismus. So, halten wir fest, Begeisterung kommt von außen. Du kannst das eigentlich nicht machen, dass du begeistert bist. Du wirst von etwas begeistert. Etwas beseelt dich. Entheos. Das Blöde daran, dass das so ist, du bist ein bisschen zur Passivität verdammt. Nicht völlig, aber erstmal kann es eigentlich nicht darum gehen, dass du dich selber aufputschst, um begeistert zu sein. Ich bin zwar nicht wirklich begeistert, aber ich verhalte mich jetzt mal so und dann kommt die ja vielleicht, die Begeisterung. Und das geht auch bei Gott nicht. Du kannst dich nicht für Gott begeistern, wenn du nicht begeistert bist. Nicht wirklich. Und ich glaube, wir sollten das auch nicht versuchen. Also eben war ich eigentlich noch ganz normal und kaum geht das Lied los, dann machen wir das künstlich so ein bisschen. Wir begeben uns da rein, außer die Musik begeistert dich vom ersten Schlag an, okay. Aber sonst bringst du dich eigentlich fast selbst in Stimmung. Eigentlich ist das ein Vorgang, ich begegne Gott und das sagt wow. Und das kann in der Musik passieren. Aber ich glaube eigentlich nicht so. Manchmal denke ich, geht das wirklich so? Nee, es geht nicht so. Also das ist ein bisschen bist du zur Passivität verdammt. Da muss dir jemand, Gott oder was auch immer dich begeistern soll, von außen begegnen. Bei echter Begeisterung kommt etwas von außen auf dich zu. Dass du Begeisterung nicht machen kannst, ist also ein bisschen blöd. Es hat aber auch was Gutes, weil du kannst dich eigentlich erstmal entspannen. Ja, zuerst mal, wenn Begeisterung fehlt, ist das zuerst mal nicht deine Schuld. Du kannst dich entspannen. Hör auf, dich künstlich zu begeistern dann. Ich glaube, das geht ein bisschen, aber ich glaube, das macht auf Dauer müde, sich dauernd künstlich zu begeistern. Also, Predigt langweilig, okay, das ist erstmal nicht deine Schuld. So, also da ist auch was Entspannendes drin. Warum du auch entspannt sein kannst, ist, dass ich glaube, dass das Leben und Gott ein über die Maßen millionenfaches Potenzial zur Begeisterung hat. Wirklich, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass hier drüben ein Universum an Begeisterung versteckt ist oder an Begeisterungsfähigem, ja, das dich begeistern könnte. Mehr als ein Universum. Also, das hat seine schlechten Seiten, dass wir das nicht können, wir können es nicht machen, aber es hat auch seine guten Seiten. Eigentlich können wir entspannt sein. So, was du tun kannst, und deswegen machen wir auch diese Reihe hier überhaupt, du kannst danach suchen, danach Ausschau halten, nach dem hier. Und darum schauen wir jetzt in einen Text, der auf den ersten Blick nicht, aber auf den zweiten voller Begeisterungspotenzial steckt. Ich lese ihn erstmal vor. Apostelgeschichte 1, Abvers 1. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wieder herstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also vielleicht denkst du jetzt, ja gut, Begeisterung. Immerhin kam in dem Text das Wörtchen Geist vor. Vielleicht habt ihr es bemerkt. So, wir gehen jetzt, wie ich das eigentlich sonst nicht so oft mache, aber heute mache ich es mal so, einfach so Satz für Satz durch diesen Text durch. Und ich versuche euch mal zu zeigen, wo ich darin Begeisterndes entdecke. Und ihr könnt schauen, ob es euch ansteckt. Wenn nicht, seid ihr nicht schuld. So gut. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Also, ein paar Hintergrundinformationen. Hier schreibt Lukas, der gleiche, der das Lukas-Evangelium verfasst hat. Das meint er nämlich mit dem ersten Teil seines Berichtes. Und er schreibt dann Theophilus, schöner Name übrigens, Freund Gottes. Und das ist wahrscheinlich ein gebildeter und einflussreicher Mann gewesen, dieser Theophilus, dieser Adressat. Lukas ist ein griechischer Arzt. Irgendwann ist er in seinem Leben Christen begegnet und er ist mit Paulus unterwegs gewesen und er hat die Geschichte dieses Jesus recherchiert, von dem die Christen und Paulus da sprachen. Und jetzt ist er von etwas begeistert, beseelt, ergriffen. Ich habe dir alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Man könnte sagen, die Geschichte dieses Mannes, das Leben Jesu, dem dieser Lukas selbst nie begegnet ist, das hat ihn tief gepackt, dieses Leben. Diese Geschichte hat ihn tief gepackt. Er hat sein ganzes Leben verändert, dieser Lukas. Was für uns daraus wichtig ist, eine christliche Begeisterung kommt immer aus etwas heraus, was geschehen ist. Da ist etwas geschehen. Deswegen glauben wir. Und es geht zurück auf diesen Mann, der gelebt hat. Und auf das, was er gesagt hat und auf das, was er getan hat. Das steckt hier außen, wenn wir uns fragen, was könnte mich begeistern? Und wenn wir das jetzt mal im Blick fragen. Okay, weiter. Habe ich euch alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hat, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisung für die Zeit nach seinem Weggang. Hier steckt ein Problem. Ein Begeisterungsdämpfer. Und zwar in diesem in den Himmel hinaufgenommen. Ich lasse es mal beiseite, wie man sich das jetzt genau vorstellen soll, dass das passiert ist, aber ganz offensichtlich ist er nicht mehr da. Du kannst diesen Menschen, der Menschenbegeisterte, nicht mehr treffen auf der Straße. Und er hat noch nicht mal irgendwas Schriftliches hinterlassen, irgendwie selbst nicht einen einzigen Satz von ihm. Es gibt nur Schriften über ihn. Die haben wir. Das sind auch sehr viele Schriften und außergewöhnliche Schriften. Eine davon hat Lukas selbst geschrieben. Aber, und da steckt das Problem, es ist jetzt nun aber eben auch schon mal 2000 Jahre her, dieses begeisternde Leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann mich in der Regel für nichts begeistern, was vor 2000 Jahren war. Sonst wäre ich Archäologe geworden. Eigentlich ist das lange her. So. Was ich meine, da ist ein Problem in dieser Distanz zwischen dem Ereignis und mir und zwischen dem Ereignis und dir. Wie kann das, was so lange her ist, zu dem wir nur über Schriften Zugang haben, wie kann das begeistern? Und ich meine jetzt wirklich begeistern, mitreißen, dir Energie einhauchen, dein Handeln bestimmen, vor allem dich sympathischer machen. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Da waren wir auch nicht dabei, ne? Aber ich meine, das könnte begeistern. Wenn einer, der tot war, sich 40 Tage lang immer mal wieder mit dir trifft, um mit dir über die Zukunft zu plaudern. Das hat wahrscheinlich einen gewissen Impact auf dein Leben. Tatsächlich ist das, die Auferstehung, das ist das Ereignis, was die ganze Christenheit von damals bis heute begründet, kann man sagen. Und eigentlich auch begeistern müsste. Die Auferstehung. Ein Mann aus einem Dorf in Galiläa wird zur Zeit des römischen Kaisers Tiberius durch einen seiner Vasallen in einer Provinz Palästina gekreuzigt und ist von den Toten auferstanden. Das, was hier drüben Begeisterung auslöst, ich habe das Wort Vetter geschrieben, ist eigentlich im Zentrum die Auferstehung. Ich finde das an sich wäre noch nicht begeisternd, also dass da einer auferstanden ist. Also das könnte ja auch total beunruhigend sein. Zombies erstehen wieder auf. Oder was. Aber in Verbindung mit dem Leben dieses Mannes, dem, was er gesagt und dem, was er getan hat, ist bedeutet die Auferstehung sozusagen, ich habe es mal auf 3 Sätze runtergebrochen, es bedeutet, dass Liebe Hass besiegt. Es bedeutet, dass Gnade das Böse besiegt. Das bedeutet, dass das Leben den Tod überwindet. Wenn dieser Mann auferstanden ist, dann bedeutet es, genauer gesagt, dass Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Leben Hass und Böses und Tod überwindet. Und das ist geil. Dass das auf diesem Planeten geschehen ist. Wenn das wahr ist, wow. Denn das bedeutet, es wird wieder geschehen. Es kann wieder geschehen. So, also Ostern. Eigentlich müssten wir Ostern abfeiern. Nicht so nett mit Ostereiern und nachmittags Kuchen essen oder so. Eigentlich müsste das die fetteste Party sein, die uns als Kirche einfällt im Jahr. Das ist nur mal so eine Anregung, aber es ist nicht mehr so weit bis dahin. Aber eigentlich müssten wir das abfeiern. Könnte dich das begeistern? Da ist es nämlich ein bisschen egaler, wie lange das her ist. Weil wenn das einmal geschehen ist, dann bedeutet das, wir leben in einer Welt, in der so etwas geschehen ist. Wir leben in einer Welt, in der so etwas wieder geschehen kann, wieder geschehen wird. Das ist das, was die Christen glaubten. Auferstehung. Die eigene, wenn wir eines Tages sterben, aber auch Auferstehung der ganzen Welt, die ja auch irgendwie ziemlich schlecht dran ist. So, das ist die Hoffnung, die da drin steckt. Weiter im Text. Jesus spricht deshalb mit seinen Freunden über die Zukunft. Nee, noch nicht weiter im Text. Das stand eben noch da. Über die Zukunft. Das heißt, er guckt nach vorne und er redet mit ihnen über das Reich Gottes, über die Zukunft. Wenn Christus auferstanden ist, dann hat diese Welt Zukunft. dann wird am Ende Liebe siegen. So, das soll eine auf den Kopf gestellte Welt sein. Ja, also eine heile Welt sozusagen, die steht am Kopf. Kein anderes Symbol. Christen sind also Leute, die begeistert davon sind, dass wir eine Zukunft haben. Jedenfalls müssen wir das sein. Kürzlich habe ich jemanden das sagen hören und der hat jemanden zitiert, aber ich weiß nicht mehr, wen er zitiert hat. Aber das Zitat lautete so: Unternehmen, Länder und Organisationen sterben nicht, wenn sie unter Druck kommen und angegriffen werden, sondern wenn sie ihre Hoffnung auf die Zukunft verlieren. Hoffnung ist sozusagen Begeisterung für die Zukunft. Wo ist das bei uns? Also es soll jetzt gar nicht appellativ klingen, weil klang es, ne? Ja, aber ich glaube gar nicht an Appelle. Ich habe eben gesagt, hey, wir können uns nicht selbst begeistern. Appelle würden ja bedeuten, hey, begeister dich doch mal bitte dafür. Das muss tatsächlich von außen kommen. So, das, was da von außen kommt, das ist das hier, Auferstehung, und das hier, Zukunft. Das ist das, was uns begeistern könnte. Aber wie erreicht uns das? Wie geht uns das unter die Haut? Wie geht dir Auferstehung unter die Haut jetzt nach 2000 Jahren? Woher solltest du überhaupt wissen, dass das passiert ist? Wie geht dir die Zukunft unter die Haut, die so weit weg scheint? Alles spricht dagegen im Moment, oder? So, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Und jetzt gehe ich auch im Text weiter. Sie sitzen wieder mal zusammen. Ich lese das jetzt nicht vor, sondern fasse das ein bisschen zusammen. Und Jesus sagt ihnen, bleibt hier sitzen. Wenn ich nicht mehr da bin, bleibt hier, wartet, passiv. Man kann sich nicht selbst begeistern. Erinnert euch, ich habe schon mal mit euch darüber gesprochen. Ja? Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Zurück zu meiner genialen Grafik hier. Der Geist Gottes ist es, und ich habe das mal so, ja, mit diesem blauen. Durch den dir und mir Jesus Christus und die Zukunft unter die Haut gehen kann. Mal das Mikro. Wir sind gerade welche am Testen. Ich bin froh, dass das hier nicht so gut läuft. Ich hätte nämlich gerne ein anderes. Wo war ich gewesen? Ah, bei meinen blauen Pfeilen. Der Geist Gottes ist der, der dir das nahe bringt. Alles, was du an Glauben in dir hast, alles, vom kleinsten Funken, es könnte vielleicht wahr sein, bis zur Schaumkrone auf der Woge der Begeisterung, wie es da so in diesem Lied heißt, ne? Alles, vom kleinen Funken bis zur Begeisterung für Gott, ist Wirkung dieses Geistes. Wir können nicht ohne ihn glauben. Wenn du glaubst, dann ist das nicht deine Tat, sondern du wurdest von etwas gepackt. Du wurdest von Gott ergriffen. Er hat dich begeistert. Das ist eine Grundüberzeugung christlichen Glaubens, auch wenn das jetzt für dich so ein bisschen einseitig klang, aber das ist eine Grundüberzeugung christlichen Glaubens. Es ist Gott, der zu dir kommt und nicht du, der zu ihm kommst. Also sagt Jesus, wartet. Und wenn es dann passiert, wenn sich Gott dir dann zeigt, das, was wir dann, ja, das geht uns nicht allen gleich, aber manchmal machen Menschen ja so Erfahrungen, die sie dann ein spirituelles Erlebnis nennen irgendwie. Dann passiert allerdings oft wieder etwas, was hier den Jüngern auch passiert. Und zwar das hier. Daraufhin fragen sie, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Und das klingt so ein bisschen deppert, die Dummies so denken, denke ich gleich, ne, die Jünger wieder, ne, so. Aber so sind wir auch. Das ist überhaupt nicht dumm, das ist folgerichtig. So sind wir auch. Wenn uns Glaube beseelt oder nur ein Senfkorn-Glaube, ja, so ein bisschen Glaube, wenn wir gepackt werden, wenn Gottes Zukunft anfängt, uns Hoffnung einzuflößen, dann hoffen wir sofort auf das Jetzt. Oder wir fragen wenigstens, jetzt? Jetzt wird alles anders. Jetzt lösen sich Probleme. Jetzt passiert etwas. Jetzt wird endlich mal die Welt so, wie sie sein müsste, wenn Gott da ist und uns mag.
Das hoffen wir dann. Wir meinen dann manchmal gar nicht die ganze Welt. Wir meinen vielleicht einfach nur unsere kleine Welt. Innerhalb unserer Grenzen, so wie die Jünger das auch hier sagen. Wir denken nicht an nationale Grenzen. Wir meinen vielleicht einfach, sagen wir mal, innerhalb unseres Lebens oder unserer Kirche oder so. Aber wir hoffen jetzt, oder? Die Sehnsucht dieser Jünger hier, die begegnet mir oft und sie begegnet meistens da, wo so ein bisschen Begeisterung auflodert. Da kommt die Hoffnung jetzt. Und dann sieht man das jetzt vielleicht sogar manchmal ein bisschen oder man kennt einen, der einen kennt, der irgendwas erlebt hat und dann sieht das aus wie jetzt und dann ist Begeisterung, bis vielleicht etwas passiert, wie Jay eben erzählt und ein Kind stirbt. Aber es braucht wesentlich weniger Schlimmes als das. Es sieht aus wie jetzt und dann plötzlich, nee, noch nicht. Vorgestern hat ein Mensch einen sehr weisen Satz zu mir gesagt. Der lautet so, die Welt besteht aus Kacke und Freude. Die Welt besteht aus Kacke und Freude. Schöner gesagt, sagt es Jesus, nee, bleibe da, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen. Also man könnte sagen, hey Leute, wo bin ich? Da. Wir leben hier in dieser Spanne zwischen Auferstehung und neuer Welt, aber wir leben noch nicht da. Wir leben, die Welt hat begonnen, sie hat begonnen, Gottes neue Welt, aber das ist auch noch die alte. Freude und Kacke ist verquirlt. Ein übles Gemisch. Theologisch sagt man, wir leben im Jetzt oder im Schon und im Noch nicht. Und das müssen wir aushalten, dass das so ist. Und eine fromme Begeisterung, die das noch nicht ausblendet und sich auf das Jetzt stürzt und sich daran begeistert. Ich sag, auf Dauer kann dich das krank machen, wenn du immer wieder erlebst noch nicht. Und dich das erschüttert. So, ich komme zum letzten Teil. Trotzdem gibt es gesunde Begeisterung. Ich glaube, wir brauchen Begeisterung. Der letzte Satz, der wichtigste in diesem Abschnitt. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Der Geist Gottes, ich würde mal so sagen, das ist das, was aus der Zukunft Gottes schon bei uns ist. Das, was aus Gottes Zukunft schon da ist. Ja? Und das, was vom auferstandenen Christus sozusagen noch bei uns ist, weiterhin bei uns ist. Dieser Geist Gottes ist tatsächlich eine Kraft. Oder er erfüllt mit Kraft. Also Glauben heißt nicht, dass wir jetzt in Erinnerung an die goldenen Zeitalter da irgendwie und einen charismatischen Menschen irgendwie uns zurückerinnern und in Erinnerung leben oder gleichzeitig irgendwie ausharren, stur in der Hoffnung, dass eines Tages alles gut wird. Das ist nicht Glauben, sondern Glauben ist eine Kraft, die befähigt, Zeuge zu sein, steht hier. Zeuge davon, wie ich das eben gesagt habe, dass Liebe Hass besiegt. Zeuge davon, dass Gnade stärker ist als Sünde oder Böses oder Schuld oder wie immer du das nennen willst, das, was diese Welt kaputt macht und dich. Und dass Leben stärker ist als Tod. Davon Zeuge sein. So wie, du musst es ja nicht so verrückt tun, so wie Steve Ballmer bezeugt, meine Firma ist die größte. Die geilste, die beste. Zeuge sein. Das ist mehr als Zeuge sein in dem Sinne, jo, ich weiß was und ich sag's dir jetzt auch, dann weißt du es auch. Sondern es heißt, derselbe Geist, der Christus beseelte, beseelt dich und mich. Was er begann, das breitet sich jetzt durch uns aus. Jesus beschreibt ja hier sowas wie so eine Welle. Ich habe mal auch eine Welle gemacht hier. Ja? Die von einem Epizentrum ausgeht und boom, breitet die sich aus. Vielleicht nicht boom, aber doch ganz schön rasch in den ersten Jahren. Diese Kraft ist quasi ansteckend. So wie Begeisterung ansteckend ist. Und sie lässt kleine Menschen wie dich und mich glauben, dass Gott da ist. Obwohl wir das nicht aus uns selbst heraus können. Du kannst das nicht machen. Wenn du glauben kannst, dann ist das schon eine Tat Gottes, ein Wunder Gottes. Und wenn du sogar in Tragödien, wie Jay das eben sagte, sagen kannst, sogar darin ist Gott da. Gott ist da drin da. Diese Kraft lässt kleine Menschen wie mich und dich glauben, dass Gott da ist und dass er durch uns handelt. Und das ist eigentlich total irre. Die Apostelgeschichte erzählt dann davon, wie das durch diese kleinen Leute, zu denen Jesus da redet, dann passierte und sich ausbreitet und die Bewegung weitergeht. Ich frage mich jetzt zum Schluss, wie kann uns das passieren? Ich zeige euch übrigens gleich noch einen tollen Clip, nur dass ihr jetzt nicht schlapp macht. Ja? 3 Minuten. Wie kann uns das passieren? Machen können wir das nicht, habe ich jetzt 1000 Mal gesagt. Wir können, aber ich glaube, wir könnten etwas machen, dass es uns vielleicht passiert. Dass uns Begeisterung packen könnte. Dass wir dem mindestens die Chance geben. Wie könnte das, was Jesus tat und sagte, sich durch so normale Leute wie uns bis ans Ende der Welt ausbreiten, weil wir davon ergriffen sind? Das wäre begeistert, wenn das passierte. Das wäre begeisternd, wenn ein Mensch, weil er dich kennt, glaubt, dass Liebe mehr Kraft hat als Hass. Weil er dich kennt, glaubt er das. Fängt an, es zu glauben. Es wäre begeisternd. Es wäre begeistert, wenn ein Mensch, weil er uns kennt, glaubt, dass Gnade stärker ist als Dinge, die uns auseinanderjagen. Es wäre begeisternd, wenn ein Mensch, der mich kennt, weil er mich kennt, lebendiger wird. Und ja gut, ich bringe es Leute nicht näher an den Tod, ja, aber mit Leben eingehaucht wird, weil er mich kennt oder dich. Das wäre begeisternd. Was ich meine ist, durch uns würde Auferstehungskraft in unser Umfeld kommen. Das wäre begeisternd. Wenn man es nicht ganz so hochtrabend sagt, wie ich es jetzt gesagt habe, es wäre begeisternd, wenn du merkst, dass das, was du bist, wie du bist, was du kannst, deine Begabung, deine Persönlichkeit, deine Fähigkeit dazu beiträgt, dass die Welt heller wird, heiler wird, dass die Zukunft ein Stück näher kommt. Das zu erleben wäre begeisternd. Das wäre Sinn. Das würden wir mit Haut und Haaren machen. Paulus sagt in einem seiner Briefe sogar, du merkst nicht nur, dass deine Begabung gut dafür ist, sondern der Geist Gottes ist es, der dir diese Begabung gab. Ja, also sozusagen in dem, was du kannst, das zeigt sich da ist eine Auswirkung von Gottes Kraft. Wahnsinn. In dem, was du kannst, was du bist. Also hier steht, der Geist Gottes befähigt uns. Es wäre begeisternd. Hier steht, der ist schon da, der lebt in dir. Jesus hat nicht gesagt, diese Kraft, die wird euch ab und zu besuchen und dann werden kleine wunderhafte Dinge am Wegesrand passieren, damit ihr immer wieder den Mut fasst, weiterzugehen. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, nee, ihr werdet damit ausgerüstet. Die wird euch befähigen. So. Nur glauben tun, ich sag mal ein bisschen pauschal wir, es geht euch vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber tun wir oft nicht. Nicht so richtig. Wir glauben das vielleicht gar nicht oder wir glauben das schon, aber nur so theoretisch. Aber praktisch glauben wir leider wesentlich weniger an uns selbst und diese Kraft in uns, als Gott es tut. Also wie könnte das passieren? Wie könnte uns das passieren? Hier kommt mein Vorschlag. Könnten wir eine Kultur entwickeln? In unseren Familien, in unserer Kirche, in unseren Mini-Churches, in deiner Firma, wo auch immer, wo du Einfluss hast auf die Kultur, könnten wir eine Kultur entwickeln, in der wir einander helfen, das zu glauben. Zu glauben, dass, obwohl wir nur kleine Menschen sind, wir wertvoll, wichtig und begabt sind und diese Kraft in uns lebt. Könnten wir einander helfen, das zu glauben? Könnten wir einander helfen, das zu glauben, einfach weil wir es einander zutrauen? Weil wir einander Mut machen. Könnten wir einander Mut machen, zu glauben, dass der Sinn deines und meines Lebens darin liegt, etwas zu tun und zu sein für andere und dass dann, wenn wir das tun, dass das dann eigentlich Gottes Handeln am anderen war. Könnten wir einander helfen, das zu glauben? Anders gesagt, könnten wir einander begeistern. Weil du glaubst, kannst du mich mit Glauben anstecken. Und wenn ich glaube, dass du mehr Liebe hast, als du denkst, dann kann ich dich damit anstecken. Und wenn du glaubst, dass wenn sie betet, dass dann mehr passiert, als sie glaubt, dann könntest du sie dafür begeistern. Und wenn sie glaubt, dass er etwas bewegen kann durch seine Begabung, obwohl er das gar nicht so sieht, dann könnte er anfangen, das zu glauben. Also könnten wir das bewirken, dass wir etwas wagen zu glauben. Und wenn es nur das ist, dass wir glauben, dass wir in schweren Zeiten durchhalten und nicht daran irre werden. Das kann man nämlich manchmal selbst nicht glauben, wenn man drin ist. Vielleicht tut es gut, wenn ein anderer glaubt, doch, ich glaube, du wirst das schaffen. Und wenn du dann was wagst oder ich was wage, da, wenn wir sozusagen einfach mal so tun, als wäre es so, und anders gesagt uns auf Gottes Kraft verlassen, dann besteht die Chance, dass wir die Kraft erleben. Und das Ergebnis wäre Begeisterung. Ich zeige euch jetzt zum Schluss diesen Clip. Ich habe ihn letzte Woche auf einem Kongress gesehen. Dann habe ich gedacht, hoffentlich finde ich den im Netz. Und ja, ich habe ihn gefunden. Es ist ein Mädchen, 11 Jahre alt. Sie will Skispringen lernen. Und sie steht zum ersten Mal in ihrem Leben auf einer 40-Meter-Schanze. Sie hat gestern, einen Tag vorher, die 20er gesprungen als erstes. Ja, die müssen einfach runterfahren, einen kleinen Hopser machen. 20 Meter. Jetzt ist sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf der 40er-Schanze. Und sie hat so jemanden neben sich, der ihr Mut macht. Ihr Trainer, nehme ich mal an. Und sie ist in derselben Situation wie wir oft. Ja, irgendjemand sagt uns, trau dich, du kannst das. Diese Kraft lebt in dir, übertragen. Ja. Aber du hast Angst, weil 40 Meter ist verdammt hoch. Ihr seht gleich, wie hoch das ist. Ja, schauen wir mal diesen Clip noch an. Das Ergebnis ist Begeisterung. Was vor einer Minute unmöglich schien, jetzt scheint es leicht zu sein. Sie erlebt Kraft, sie fühlt sich in dem Moment so stark wie nie zuvor. Könnten wir eine Kultur entwickeln, in der wir einander begeistern, indem wir schlicht und einfach glauben, dass Gottes Geist den anderen befähigt? Wir können uns nämlich nicht selbst begeistern. Ich fasse das zusammen und ich weiß, diese Präsentation ist die hässlichste ever, aber ich fasse zusammen. Wir leben zwischen diesen beiden Polen, zwischen Auferstehung und neuer Welt. Wir leben dazwischen. Und in diesem Leben ist das eine Mischung aus Kacke und Freude. Und wir können uns nicht selber Glauben und Begeisterung für Auferstehung oder die neue Welt Gottes einhauchen. Weder für das, was geschehen ist, noch für das, was auf uns zukommt. Auch wenn beides Hammer ist. Gottes Geist ist das, der das kann und tut. Der uns begeistert und befähigt. Was wir tun können, ich glaube sogar müssen, ist einander Mut machen zu glauben. Dass diese Kraft mit uns ist und dass sie in uns ist. Und dann entsteht möglicherweise, weil wir haben das nicht im Griff, möglicherweise Begeisterung. Ich spreche ein kurzes Gebet. Jesus Christus, der du vor langer Zeit gelebt hast und ein begeisterndes Leben gelebt hast, Menschen tief beeindruckt hast, wir können dich nicht sehen. Ich rede jetzt mit dir, weil ich glaube, dass du da bist. Aber das zu glauben, dazu brauche ich dich schon. Und ja, wir wollen hoffen, dass deine Hoffnung, dein Glaube, dein Wissen, dass diese Welt eines Tages eine geheilte Welt sein wird. Wir wollen das glauben, aber nicht viel spricht dafür. Wir brauchen deinen Geist, um darauf hoffen zu können. Wir bitten dich, steck uns damit an. Zeig es uns, begegne uns so, dass du und deine Hoffnung, deine Liebe, deine Gnade, dein Leben uns ergreift. Und hilf uns, einander dabei zu helfen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.